Also ich versuche mich kurz zu halten. Das ist ein Thema mit Entrückung. Ich weiß nicht, ob ihr euch was Bestimmtes drunter vorstellt oder so. Das ist das Thema, warum ich Christ geworden bin übrigens. Mit diesem Thema. Und es war eins meiner Lieblingsthemen als Teenie. Ich habe überall immer gehört und mich damit beschäftigt und so. Und deswegen könnte ich euch ein paar Stunden darüber reden. Ich versuche einfach so ein paar wichtige Sachen zu sagen. Wenn ihr dann irgendwas Ausführliches wollt mit vielen Bibelstellen, kann ich euch auch was zuschicken oder so. Gibt es tausend Sachen. Okay, als ich Christ geworden bin, war ich 14. Bis dahin habe ich mit dem nichts am Hut gehabt. Mir nicht interessiert, ich bin zwar in so einer super frommen Familie aufgewachsen, so morgens Bibel, mittags Bibel, abends Bibel, aber es hat mich nicht interessiert. Und eines Tages, ich habe das erste Mal in meinem Leben, das war ein Jahr nach meiner Konfirmation, habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Bibel in die Hand genommen. Freiwillig, also das erste Mal freiwillig. Obwohl, freiwillig war es eigentlich auch nicht, es war einfach so scheiß langweilig daheim, weil bei uns war alles verboten, alle Bildschirme waren verboten und es war so langweilig. Also habe ich die Bibel in die Hand genommen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und irgendjemand hat mal gesagt, Johannes Evangelium, das könnte man verstehen, wenn man das als erstes liest. Und da habe ich das mal das erste Mal mit 14 freiwillig in der Bibel gelesen, Johannes Evangelium. Und habe es an einem Abend gelesen, 21 Kapitel, und am Schluss des Abends habe ich das kapiert. Jesus kommt irgendwann wieder. Das war meine erste Sache, die ich kapiert habe. Zweite, was ich kapiert habe, war, es stimmt wirklich, was in der Bibel steht. Da hat der Heilige Geist in meinem Herzen gesprochen. Ich habe gewusst, es stimmt. Es ist nicht einfach nur Theorie oder eine Lehre, sondern es stimmt wirklich. Ich war völlig überzeugt innerlich davon, nach dem Lesen von diesen 21 Kapiteln. Und das Dritte, was ich kapiert habe, war, ich bin nicht dabei. Wenn Jesus wiederkommt, zu irgendeinem Zeitpunkt, und die, die an ihn glauben, mitnimmt in den Himmel, bleibe ich zurück. Und das war so scheiße, das Gefühl. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich das nicht aushalten konnte. Und ich habe dann mit Jesus angefangen und gesagt, ich gebe dir mein Leben, ich möchte mit dir leben, denn ich will dabei sein, wenn du wiederkommst. Ich will, dass ich mich freue drauf. Ja, yeah, Jesus kommt irgendwann wieder, vielleicht in unserer Generation, vielleicht erlebe ich es noch. Wäre doch geil, wenn man nicht sterben müsste, sondern wenn man direkt in den Himmel kommen könnte, ohne sterben. Eine einzige Generation wird das erleben, so sagt es die Bibel. Vielleicht seid ihr, vielleicht wir zusammen, das wäre doch cool. Also lasst uns starten, ich bete und dann gucken wir mal rein. Jesus, danke, dass du da bist und danke, dass wir ja mit dir ewiges Leben haben können. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob alle, die jetzt hier drin sitzen, wirklich die innere Überzeugung auch haben und die innere Gewissheit auch haben, dass sie dabei sind in der Ewigkeit bei dir. Wenn nicht, Jesus, dann gib uns diese Gewissheit, dass wir wissen dürfen, wir sind mit deinem teuren Blut erkauft und gehören für immer und alle Zeit zu dir, Herr. Bitte segne du jetzt das, was wir miteinander sprechen. Schenk, dass wir das verstehen können, dass die verstehen können, was ich sage, und dass es nicht über die Köpfe hinweg geht, sondern dass es das Herz trifft, so wie du es willst, Jesus. Amen. Okay, also die Bibel spricht an vielen Stellen oder an einigen Stellen spricht sie über die Ewigkeit. Da spricht sie sogar an relativ vielen Stellen über die Ewigkeit, dass es eine Zeit gibt nach dem Tod, dass nicht alles aus ist, wenn wir sterben, sondern dass wir Menschen sozusagen eine ewige Existenz haben. Eine unsterbliche Seele, das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, denn das haben eigentlich die Griechen erfunden. Das ist eigentlich nichts Christliches, die unsterbliche Seele. Aber irgendwas an uns ist auf jeden Fall unsterblich. Ich denke vielleicht so das, was Gott uns mitgegeben hat, die Seite, die Ebenbildlichkeit Gottes. Da kann man darüber diskutieren, was an uns ist unsterblich, was auf jeden Fall nicht unsterblich ist, das wisst ihr auch. Das sind eure schönen Augen, euer toller Body und einfach das ganze gute Aussehen. Also, so wie wir halt dastehen. Na. Das ist nicht unsterblich, das wird weg sein. Und diese Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen werden, in einem neuen Körper, wo unser Inneres im neuen Körper sein wird, das beginnt für die allermeisten Menschen sozusagen nach ihrem Tod. Aber eben eine Generation wird es erleben, dass sie ohne zu sterben in die Ewigkeit kommt. Es gibt in der Bibel dafür Vorbilder. Wer von euch kennt ein Vorbild in der Bibel, was ohne zu sterben in die Ewigkeit gegangen ist? Elia, super. Kennt ihr vielleicht die Story mit dem Feuerwagen, wo der in den Himmel fährt? Vielleicht habt ihr die schon mal gehört, die Story. Elia, genau. Also es gibt nochmal eine, das ist die bekanntere Story. Und es gibt noch eine unbekannte Story, die ist eigentlich nur ein Vers. Okay. Die ist in den in diesen Geschlechterfolgen im ersten Mosebuch, steckt dazwischendrin mal so Henoch. war vor Noah noch. Henoch wandelte mit Gott und deswegen nahm ihn Gott hinweg. Der ist auch nicht gestorben. Ne? Diese zwei sind ohne zu sterben direkt in die Ewigkeit gegangen. Und nun sagt Jesus, als er auf der Erde war und auch später, als er dann im Himmel war und im Neuen Testament dann die Leute inspiriert hat, Sachen niederzuschreiben, sagt er, das ist ein Vorbild für euch alle, die an mich glaubt. Irgendwann kommt die Zeit, wo ihr alle, die leben, in dem Moment direkt zu Jesus kommen werden. Wir wissen nicht, wann es ist. Ich gebe euch meinen Bibeltext. Im ersten Thessalonicher Brief, da steht am meisten über dieses Kapitel, über dieses Thema. Zur Frage nach dem Zeitpunkt, 1. Thessalonicher 5, und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird keinen drinnen geben. Also es kommt dieser Tag des Herrn, ein Tag, wo Gott die Weltgeschichte nochmal so einen Cut macht, so einen Schnitt macht und sagt, so, jetzt ist zu Ende. Jetzt kommen so die letzten paar Ereignisse und die werden ziemlich wild sein. Wird viel auch kaputt gehen. Das, was wir jetzt erleben, so Krieg und Terror, ist so ein kleiner Vorgeschmack. Also wir ja nicht wirklich, aber so die in der Welt insgesamt so ein kleiner Vorgeschmack. Irgendwann wird Gott so einen Schnitt machen und sagen, so, und jetzt wird es noch ein paar Jahre dauern und dann ist finito. Und man weiß nicht genau, wann dieser Tag ist. Aber in der Bibel findet ihr immer wieder diesen Begriff, der Tag des Herrn, der große Tag des Herrn. Da wisst ihr das, da geht es um die Sachen, wo es am Ende ist. Und Paulus hat es an die Thessalonicher geschrieben, weil die Thessalonicher nämlich Schiss hatten, dass sie irgendwas verpasst haben. Denn sie sind so die erste Generation von Christen gewesen. Und dann haben sie kapiert, dass Jesus bald wiederkommt. Dass er gesagt hat, die erinnerten sich ja noch dran, und es waren Leute da, die sich noch erinnerten, der hat gesagt, er kommt bald wieder, holt uns zu sich, und jetzt sind welche gestorben in der Gemeinde, so eine Scheiße, da sterben welche, was machen wir denn mit denen, was ist mit denen? Wenn die jetzt tot sind, sind die dann nicht dabei? Und dann schreibt der Paulus eben, das Kapitel 4, das Kapitel da davor, schreibt er ihnen, nein, auch die sterben, sind dabei. Wenn Jesus wiederkommt, wird er die sterben, gestorben sind, und die leben, alle gleichzeitig mit in die Ewigkeit nehmen. So, die Menschheit steuert auf diesen Tag des Herrn zu. Die ganze Weltgeschichte steuert auf diesen einen Tag zu, wo unsere Welt zu einem Ende kommt. Ich möchte euch mal so große Linien in der Bibel aufzeigen. Also wenn ihr eure Bibel lest, ich weiß nicht, wie es euch ging, so bis 14 fand ich die Bibel das langweiligste Buch, was ich mir vorstellen konnte. Und dann auf einmal, und das hat nichts mit Zwang zu tun, sondern auf einmal, als ich innerlich mein Herz erweckt war von Jesus und ich Jesus über alles geliebt habe, da habe ich auf einmal Bock gehabt, Bibel zu lesen. Da wollte ich Bibel lesen. Gut, nicht jeden Tag. Manche Tage habe ich gedacht, okay, muss ich halt oder so. Aber sehr oft wollte ich es. Sehr oft war es mir eine echte Freude. Vielleicht so am Rande, falls du keinen Bock hast zum Bibel lesen, dann könnte es sein, dass du nicht verliebt bist in Jesus. Versteht ihr? Wenn man jemand verliebt ist, dann will man mit ihm Zeit verbringen. Kennt ihr, oder? Wenn ihr geht vielleicht in den Teenie-Kreis, weil ihr mit jemandem verliebt seid im Teenie-Kreis oder so, oder vermute ich, oder vielleicht auch einfach nur, weil coole Leute da sind oder so. Irgendwie, mit dem möchte man Zeit verbringen. Und so ist es mit Jesus. Als ich mich verliebt habe in Jesus sozusagen, wollte ich mit ihm Zeit verbringen. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Und dann habe ich die Bibel, jetzt habe ich sie schon ein paar Mal durchgelesen, und dann ist mir nach und nach sind mir Sachen aufgefallen, die ziehen sich von vorne bis hinten durch. Und eins sind diese Bündnisse, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Wer von euch kennt sich so gut aus in der Bibel, dass er irgendwas sagen kann, wo Gott einen Bund mit den Menschen geschlossen hat? Ja? Ja, der Regenbogenbund. Das waren die Glücksbär hieß. Nee, das war was anderes. Wer war das? Noah, cool. Noch ein? Okay, also 5, ne, steht ja hier auch. 5 gibt es mindestens, wo es ausdrücklich drinsteht, dass es Bündnisse von Gott sind mit den Menschen. Manche finden auch noch ein paar andere, wo Gott ein Versprechen gemacht hat. Ja? Was für ein Bund? Ja, sehr cool. Wo war das, dieser Bund, und was ging es da? Ja. Sehr geil, mit den 10 Geboten irgendwie hat es zu tun. Super, gute Idee. Das sind Nummer 2. Noch eine Idee? Okay, wir gucken uns jetzt mal von Anfang an. Ihr habt ja oben eine Zeitleiste, kennt ihr vielleicht von Geschichte? So ganz am Anfang der Schöpfung, ganz am Ende ist so das Ende der Geschichte. Neuer Himmel, neue Erde, wenn die Zeit aufhören wird zu sein und wir bei Gott sind, wo es keine Zeit mehr geben wird. Da haben wir den ersten Bund, ist Noah. Ne? Gott sagt zu Noah, ab jetzt, nach der Sintflut, wo nur Noah und seine drei Söhne und Schwiegertöchter überlebt haben, ab jetzt soll es nie wieder passieren, dass die Erde durch eine Sintflut vernichtet wird. Ab jetzt soll nie aufhören, dass man sehen kann und ernten kann, dass es Tag gibt und Nacht, dass es Sommer gibt und Winter, dass es Hitze und Frost gibt und so weiter. Er macht einen Bund mit den Menschen, mit allen Menschen und sagt, für immer soll die Erde bestehen und niemals mehr durch ein Wassergericht umkommen. Und als Zeichen dieses Bundes, so wie wenn ihr einen Ehebund eingeht, wenn ihr mal heiratet später, dann tun wir in Deutschland ja auch ein Bundeszeichen machen. Ne? Wir stecken uns einen Ring an. Das kennt ihr, das ist so die coole Situation. Die macht man meistens in der Kirche bei uns. Und man dürft euch jetzt die Ringe anstecken, das ist voll schön, oder so. Und dann kommt noch der Kuss. Voll gut, oder? Das ist so ein Bundeszeichen, der Ring, ne? Dass meine Frau und ich verheiratet sind, ist mein Ring, den ich verloren habe, ist unser Bundeszeichen. Ich habe ihn nicht mehr. Schon seit über 10 Jahren, aber ist egal. Ne? Ich bin trotzdem verbündet mit meiner Frau. In Deutschland ist also das Bundeszeichen. Und hier gibt Gott das Bundeszeichen des Regenbogens. Friede zwischen mir und euch Menschen. Friede zwischen mir und euch Menschen. Und er sagt, bis die Erde aufhört, wird das nie wieder passieren. Und ganz am Ende kommt dieser Bund zu seiner Erfüllung. Ganz am Ende wird Gott nämlich, so steht es im Petrusbrief, wird Gott diese Erde, ja, in einem letzten Inferno sozusagen, wird sich die Erde auflösen und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist der erste Bund. Der zweite Bund ist, den Gott mit Abraham schließt. 1. Mose 12 beginnt die Geschichte von Abraham und kurz drauf beginnt der Bund, den Gott mit Abraham schließt. Er sagt, es ist ein Geschenk, dieser Bund. Er sagt zu Abraham, wir beide machen einen Bund miteinander. Du und ich, dass ich deine Nachkommen segne, dass es dir gut geht. Und Abraham sagt, jawohl, wir machen einen Bund miteinander, super. Und dann haben sie diesen Bund gemacht, nach dem Vorbild, wie viele Könige das damals gemacht haben in der Zeit. Die haben immer solche, jetzt, ich hoffe, es sind keine Vegetarier unter uns oder so, die haben immer so Tiere genommen, in der Mitte auseinander geschnitten und dann haben sie ein Tier auf die linke Seite, die Hälfte auf die linke und die andere Hälfte auf die rechte Seite geschnitten, haben so eine Gasse gemacht mit halben Tieren. Und dann mussten die beiden sozusagen ihren Bund vorlesen immer, was sie sich verpflichten. Ich verpflichte mich dazu, dir treu zu sein, dir zu dienen und immer gut auszusehen oder so. Und dann mussten sie da durchlaufen und damit haben sie gesagt, wenn ich den Bund breche, meine Verpflichtung, dann soll es mir so gehen wie diesen Viechern, nämlich ich soll einfach verrecken. Und das ist das Coole, als nämlich Gott und Abraham diesen Bund gemacht haben, hat Abraham das vorbereitet, alles die Tiere auseinandergeschnitten und dahin gelegt und so. Und dann hat er darauf gewartet, dass Gott kommt, weil Gott hat versprochen, er kommt und sie können zusammen da durchgehen. Aber in dem Moment, wo Gott kommt, lässt er den Abraham einschlafen. Er lässt ihn einschlafen, einen tiefen Schlaf von Gott fällt auf Abraham und Gott geht wie eine Feuerfackel durch diese Tiere hindurch. Und als alles vorbei ist, die Bundesschließung am Ende ist, wacht Abraham wieder auf und alles ist vorbei. Und damit sagt Gott, du Abraham, ich schenke dir diesen Bund. Das ist ein Bund ohne Bedingung. Du musst dich nicht an den Bund halten. Ich schenke dir diesen Bund. Ich werde deine Nachkommen segnen und deine Nachkommen sollen Segen sein für die ganze Erde. Bis in alle Ewigkeit. Und aus dir soll der Retter kommen. All diese Sachen. Aus dir soll mal der kommen, der die ganze Welt, ich sage es mal mit meinen Worten, die ganze Welt rettet. Das war dann die Zukunft. Und auch dieser Bund von Abraham wird in der Ewigkeit landen. Gott segnet die ganze Welt bis in die Ewigkeit, solange diese Welt besteht durch Abraham. Und dann haben wir gerade schon gehört, der Bund am Sinai im Volk Israel, das ist der einzige Bedingungsbund in der Bibel. Ein Bund, wo beide sich dran halten müssen. Gott gibt dem Volk Israel die 10 Gebote. Und bei Abraham gibt es übrigens auch ein Bundeszeichen, ne? So wie dieser Ring. Ein Bundeszeichen und das war die Beschneidung. Da mussten die männlichen Jungs mussten am 8. Tag beschnitten werden. Das war das Zeichen dafür, dass sie zum Bund gehören. Und dann also der Sinai-Bund. Gott gibt die Gebote und sagt, haltet ihr euch an die Gebote, dann geht's euch gut, haltet ihr euch nicht an die Gebote, geht's euch scheiße, ganz einfach. Und alle haben gesagt, yeah, machen wir halten uns an die Gebote, haben sich nachher nicht dran gehalten und es ging ihnen scheiße. Bundeszeichen war der Sabbat, den Gott ihnen gegeben hat, sagt, jeden 7. Tag sollt ihr einfach ruhen und zeigt dadurch, dass ihr meine Verbündete seid. Dieser Sinai-Bund ist der Bund, der aufgehört hat hier bei Jesus, ihr seht ihn, der hört hier an der Stelle auf, weil Jesus sagt, als er wiederkommt, ich bin die Erfüllung der Höhepunkt des Gesetzes. Das sagt er immer wieder, wenn ihr mal lest in den Geschichten, sagt er, mit mir hat sich das Gesetz erfüllt. Früher musstet ihr euch an diese Gebote halten und die Gesetze halten, damit ihr gerettet werden kann. Aber jetzt halte ich diese Gesetze an eurer Stelle und ich sterbe an eurer Stelle, dass ihr gerettet werden könnt. Dieser Bund, den erfüllt Jesus und den trägt Jesus jetzt für uns, sodass wir in der Ewigkeit bei ihm sein können. Ich mach schnell. Dann gibt's den Bund mit David, wo Gott zu David sagt, aus deinen Nachkommen soll der Messias kommen, der Retter für Israel. Und das, vielleicht kennt ihr euch da aus, ne? Das war dann Jesus, der war ein Nachkomme von David. Deswegen könnt ihr in der Bibel immer wieder lesen, dass die ihn angeschrien haben, die Hilfe wollten von Jesus. Jesus, du Sohn von David, hilf mir. Ne? Das war, die haben auf diesen Bund zurückgegriffen und haben gesagt, ach, du bist doch der Erfüller von diesem Davidsbund. Du bist der Nachkomme von Davids, du bist der Retter von Israel. Und deswegen betont die Bibel immer wieder, Jesus kommt aus der Stadt Davids, aus Bethlehem und so. Das hat mit diesem Bund zu tun. Und auch dieser David-Bund wird in der Ewigkeit noch erfüllt. Weil mit David macht Gott diesen Bund, er sagt, es kommt der Retter für Israel. Er wird dein Volk erretten von ihren Sünden und er wird sie wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen, dass sie wieder ein Königreich haben. Und damals, als die Jünger gelebt haben und Jesus, da haben die gedacht, jetzt passiert es. Das ist ja das Nachkommen von David und jetzt wird er der König, schmeißt die Römer raus wie Asterix und Obelix und befreit uns. Ne? Aber hat nicht so geklappt, weil Jesus hatte was anderes vor. Er wollte erst kommen, um unsere Herzen zu erneuern. Und er wird aber zu einem zweiten Zeitpunkt, und da kommen wir zur Entrückung, wird an einem späteren Zeitpunkt nochmal kommen, um tatsächlich auch das Königreich Israel wieder aufrichten und ihr König sein. Jetzt ist er der König der Herzen, könnte man sagen. Und dann wird er auch der König des Landes sein, zu einem späteren Zeitpunkt. Davids Bund. Und dann der neue Bund in den Propheten Jesaja und Jeremia. Da spricht Gott davon, dass er einen ganz neuen Bund in das Herz der Menschen legen will. Und zwar ein Bund, der nichts mehr mit Geboten und Gesetzen zu tun hat, sondern wo er sagt, wo Gott unser Herz aus Stein wegnimmt und uns ein Herz aus Fleisch gibt, ein Herz, das willig ist, das Gottes Gebote erfüllen will, wo keiner mehr dem anderen sagen muss, du musst aber, du musst aber, du musst aber, du musst aber, sondern wo wir es wollen von innen her. Und da kommen wir zu dir. Wenn du Jesus in deinem Herzen trägst, wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, das heißt, dass du ein Kind Gottes geworden bist, dann ist bist du ein Teil von diesem neuen Bund. Dann hat Gott in dein Herz reingeschrieben, hat dein Herz neu gemacht und hat da reingeschrieben, du willst den Willen Gottes tun. Und das ist das, was du merkst, das können nur die von euch bemerken, die Kinder Gottes sind. Das ist das, ihr bemerkt, dass ihr den Willen Gottes tun wollt. Und dass ihr auch so traurig seid über euch selber, wenn ihr gemerkt habt, dass ihr es nicht tut. Wenn ihr gemerkt habt, ich habe Jesus wehgetan durch das, was ich getan habe. Da kommt keiner, da sagen nicht eure Eltern, sagen, das war aber böse, was du gemacht hast. Na, das wisst ihr selber. Denn Jesus hat es in euer Herz reingeschrieben. Solange eure Eltern noch kommen müssen, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ihr dies oder jenes nicht tun dürft, seid ihr vermutlich kein Teil des neuen Bundes. Seid ihr noch nicht wiedergeboren, noch keine Kinder Gottes. Aber wenn ihr in dem Moment, wo ihr sündigt, Böses tut, in dem Moment merkt, ah, oh, das hat Gott so wehgetan, das tut mir so leid. Ich wäre so froh gewesen, ich hätte es nicht getan. Und wo ihr wieder versucht, es wieder in Ordnung zu bringen, euch zu entschuldigen und die Sachen in Ordnung zu bringen, an dem merkt ihr, dass Gott seinen Geist in euer Herz reingegeben hat und der Geist, der Heilige Geist, euch dann sagt, hey, tu das nicht, lass das, das macht dich kaputt, macht die Menschen kaputt und so. Das ist der neue Bund. Nicht mehr Gesetze, nicht mehr Gebote, sondern das Gesetz von Gott ist in dein Herz reingeschrieben. Diese Bündnisse Gottes münden alle mal in der letzten Zeit. Dort werden sie erfüllt sozusagen. Jetzt laufen die alle und alle Menschen sind Teil von diesem Bünde. Noah, der Bund von Noah ist mit allen Menschen geschlossen worden. Gott verspricht allen Menschen, es wird nie aufhören, die Erde. Der Abrahams Bund ist mit Abraham und seinen Nachkommen, also dem Isaak und den Israeliten sozusagen dann später geschlossen worden. Ihr sollt ein Segen sein für alle Menschen. Der wird zu einem Ende kommen. Der Sinai-Bund ist der, den Jesus erfüllt hat und der jetzt sozusagen von ihm getragen wird. Der Davids-Bund, der ist noch nicht ganz fertig. Der hat das erste Mal mit Jesus kommen, angebrochen und das Königreich von Jesus wird noch aufgerichtet. Und der neue Bund eben, da sind ein paar von uns sind dabei, die an Jesus glauben. Alles das mündet mal in der Ewigkeit. Dann gibt es noch drei, wenn ihr in der Bibel lest, gibt es noch drei Heilskörperschaften, drei verschiedene große Gruppen in der Bibel, die ihr entdecken könnt, die alle mal in der letzten Zeit münden. Das eine ist das Volk Israel, die Gemeinde und die Nationen. Wenn ihr das lest, dann merkt ihr, es geht immer um diese irgendwie. Es geht die Leute, die zu Israel gehören. Das waren sozusagen das erste, das alte Volk Gottes. Die erste, wie soll man das sagen? Ich sag's mal mit einem Bild. Ah, die erste große Liebe Gottes. So, erinnert euch noch dran? So, wo ihr das erste Mal verliebt wart, falls ihr es schon mal erlebt habt. Das erste Mal verliebt sein ist was Besonderes. So, diese erste große Liebe. Und das Volk Israel, das war die erste große Liebe von Gott. Der beschreibt das übrigens in den Propheten so, dass er so verliebt war in sie. Und dann haben sie ihn einfach sitzen lassen. Hat Israel ihm einfach einen Korb gegeben. Hat sich mit anderen Männern eingelassen, hat mit denen geschlafen und so. Ist untreu geworden. Das sind die Bilder, die Propheten benutzen. Ehebruch, Untreue, Israel. Israel ist die erste große Liebe von Gott. Und die Gemeinde, alle, die sie zu Jesus gehören im Herzen, das ist die zweite große Liebe Gottes. Das ist sozusagen, mit der ist Gott jetzt gerade unterwegs. Wir sind die große Liebe Gottes, jetzt. Aber es kommt auch der Moment, wo sich Gott wieder Israel zuwenden wird und wo er für sie auch noch eine Zukunft hat, dass sie auch gerettet werden können. Das beschreibt der Paulus in Römer Kapitel 11. Und die Nationen, das sind alle anderen sozusagen, die eben nicht zu diesen zwei gehören, nicht zu der ersten großen Liebe Gottes, nicht zu der aktuellen großen Liebe Gottes, sondern die einfach Kinder Gottes sind, aber im Herzen eben nicht zu ihm gehören. Und all diese werden auch in der Endzeit, wird bei denen auch ein Strich drunter gezogen und dann wird geschaut, zu wem gehörst du eigentlich. Das kannst du dich einsortieren, wie du da stehst. Ne? Das Thema heißt ja, Entrückung, Jesus kommt wieder, bist du dabei? Die, die zum neuen Bund gehören, die zur Gemeinde gehören, die Gemeinde, die sind dabei, wenn Jesus einen Strich drunter zieht. Gemeinde, der Begriff Gemeinde übrigens, der kommt aus dem Griechischen. Das ist die Übersetzung des Wortes Ekklesia. Ekklesia heißt, wenn wir es wörtlich übersetzen würden, etwas, was rausgerufen wurde. Das waren die Leute, wenn in den griechischen Städten, die irgendwas zu sagen hatten, konnten die ja nicht mit dem Smartphone irgendwie oder was posten oder so. Dann mussten die so einen rumschicken, der rumgeschrien hat in der ganzen Stadt, hat gesagt, alle Bürger sind herausgerufen, auf den Marktplatz zu kommen, es gibt eine Neuigkeit. Und dann sind die auf den Marktplatz gekommen, dann haben die so ein bisschen die Neuigkeiten verlesen und dann mussten die abstimmen. Das waren die wahlberechtigt waren, die echten Bürger der Städte. Das sind die Herausgerufenen gewesen. Und diesen Begriff benutzt nun Paulus und sagt, das seid ihr, ihr seid rausgerufen. Ihr gehört nicht mehr zu der Welt. Wenn du zu Jesus gehörst, sein Bund in deinem Herzen trägst, gehörst du nicht mehr zu dieser Welt, sondern gehörst zu Jesus, obwohl du noch hier lebst. Du bist rausgerufen. Du bist Teil der Gemeinde Gottes. Also das, nur dass ihr das versteht, mit Gemeinde meine ich jetzt nicht euren Gottesdienst, zu dem ihr hingeht oder die Kirchengemeinde oder sowas, sondern die echte Gemeinde Gottes, die Herzensgemeinde. So, das lassen wir mal weg. Der Gedanke der Entrückung ist etwas, was die Christen schon von Anfang an viel besprochen haben, weil Jesus hat ja gesagt, hey, ich komme wieder. Am Ende der Zeit, ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu holen. Und deswegen haben sie viel darüber nachgedacht. Ich gucke mal, ob ich den Text noch bringe. Ja, später noch, gut. Und sie haben darüber nachgedacht, wie wird es wohl sein, wenn Jesus wiederkommt? Was passiert da? Kommt da ein Himmelstaxi? Oder läuft es wie bei Elia? Die Geschichte kannten sie ja. Rennt er mit feurigen Pferden rum und sammelt alle auf? Oder wie wird es passieren? Habt ihr euch mal schon mal vorgestellt, wie das passieren wird? Falls ihr schon mal einen Gedanken hattet, wie stellt ihr euch das vor, wenn Jesus wiederkommt? Wie könnte das aussehen? Idee, ja? Das ist legal, so plopf. Ja, zum Beispiel. Ne? Da gibt es tausend kurze YouTube-Videos und so, wenn ihr die euch angucken wollt. Ne? Ein Haufen sich mal das so gemacht. Der eine schaukelt gerade sein Kind, weißt du? Der Opa schaukelt sein Kind, auf einmal ist die Schaukel leer. Und er schwingt so zurück. Also. Oder einer läuft so hinter einem anderen und es fängt an zu regnen. Er geht runter, macht seinen Regenschirm auf, also guckt, liegt nur noch die Hose und die Klamotten da. Typ weg. Ne? Zeitlang. Also, als ich ein Kind war, da gab es Leute, die haben so einen Aufkleber auf dem Auto geklebt hinten drauf. Bei der Entrückung wird dieses Auto führerlos sein. Achtung, Ne? War auch ein cooler Aufkleber, so nach dem Motto, fahr nicht hinter mir her, es könnte zu einem Unfall kommen. Ne? Christen sollten nie Linienpiloten werden, weil die Flugzeuge sonst alle abstürzen oder so. Ne? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man sich das vorstellt. Was denkt ihr? Noch eine andere Idee, wie es sein wird? Wie wird es sich anfühlen, wenn ihr dabei seid? Wenn ihr dabei seid, wenn du dabei bist, wie wird sich das anfühlen? Was denkt ihr? Ich weiß es auch nicht. Cool. Cool, dass wir drüber nachdenken. Ne? Ich weiß auch nicht wirklich. Die Bibel beschreibt nicht so viel. Tobi, was machst du hier? Das ist der Tobi. Danke. Also, es gibt drei große Theorien unter den Christen, wie die Ewigkeit sein wird. Das eine ist der sogenannte Amillenarismus. Das Millennium ist ein anderes Wort für 1000 Jahre. 1000 Jahre. Und als ich die Jahrtausendwende miterlebt habe, da war ich ja gerade so 20 rum, da hat man gesagt, so das neue Millennium, ne, das neue Millennium beginnt jetzt, also so das 21. Jahrhundert. Mehr kommen aus den 2000 Jahren raus ins nächste Millennium, also 1000 Jahre. Und die Christen, viele Christen gehen davon aus, dass es so ein Königreich von Gott gibt, wo Jesus regiert, das mal irgendwann sein wird. Und da über dieses Millennium streiten sich viele, wie das wohl gemeint ist. Das eine ist die amillenaristische Sicht, die sagen, es gibt sowas überhaupt nicht. Am Ende der Zeit wird Jesus einfach wiederkommen. Er wird einfach wiederkommen und dann wird einfach Himmel sein. Himmel und Erde sein, Punkt, aus. Er kommt wieder, macht so, sammelt die Guten hier, die Schlechten da und dann macht er neuen Himmel, neue Erde, fertig. Das ist die eine Sicht. Die zweite Sicht ist Postmillenarismus. Also Post heißt nach. Die sagen, das Millennium war schon. Wir leben jetzt in der Zeit danach. So die ersten 1000 Jahre von den Christen, das waren so die Zeit, wo die Königsherrschaft Gottes, wo Gott da so angefangen hat zu regieren. Und jetzt leben wir in der Zeit nach dem Millennium, nach den 1000 Jahren. Und jetzt können wir unsere Erde immer verbessern. Wir Christen sind dazu aufgerufen, die Erde mit besser zu machen, eine bessere Erde zu machen. Und irgendwann wird sich die Erde dahin entwickeln, wie so ein Evolutionsprozess, dass sie Himmel ist, dass die Erde ein Himmel geworden ist, der Himmel auf Erden sozusagen. Das ist die zweite Sicht oder die dritte. Das halte ich für die plausibelste Lösung, die sagt, wir stehen vor diesem Ereignis, dass Jesus mal wiederkommt, seine Gemeinde, die zu ihm gehören, zum neuen Bund, mitnimmt und dass er dann danach so eine Zeit von 1000 Jahren, so eine Königsherrschaft Gottes aufrichtet. Ich will mal den Bibeltext dazu lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Falls ihr Bibel habt, wir können es hier lesen auch, dann müsst ihr nicht nachschlagen. Das ist sozusagen der Kardinaltext, der Haupttext in der Bibel zu diesem Ereignis. Denk nochmal dran, Paulus erklärt den Thessalonikern, was mit den Leuten passiert, die tot sind, die gestorben sind, weil die gedacht haben, scheiße, sind welche gestorben und Jesus hat doch gesagt, er kommt wieder, sind die jetzt nicht dabei, wenn er wiederkommt, verpassen die das Königreich von Jesus. Der Herr selber wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus, an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also da können wir ein paar Sachen draus lernen. Das ist der Haupttext in der Bibel zu diesem Ereignis. Es wird dieser Moment kommen, wo Jesus selber irgendwie am Himmel erscheint. Also jetzt ist ja Jesus für uns nicht sichtbar hier. Durch seinen Heiligen Geist wirkt er an euch und in euch, wenn ihr zu ihm gehört. Aber er ist ja irgendwie in einer Dimension, die wir nicht sehen können. Aber dann wird Jesus auf einmal sichtbar in unserem Lufthimmel irgendwo sein. Und dann wird er diese Fanfare ertönen lassen, das ist so ungefähr wie Stadion. Wenn ihr ins Stadion geht, dann geht's los. Das Partnerlied wird gespielt beim KSC. Ich weiß nicht, ob es bei Hoffenheim auch so ist oder was immer ihr auch guckt. Ist auch so, also das Partnerlied und alles so. Und dann kommt... Dann kommt noch KSC, ole, ole, super Team aus Baden. Also es kommen so ein paar Hymnen und dann weiß jeder, jetzt ist der Affenzirkus eröffnet. Ne? Und so wird es auch hier sein, wenn Jesus da kommt. Und dann passieren so ein paar Sachen, ein lauter Schrei, Posaunen, Chor oder was weiß ich was. Und dann geht's ab. Und dann passiert als erstes, dass die tot sind, vielleicht eure Opa, wenn er zu Jesus gehört hat, oder eure Oma oder so, dass die dann lebendig werden. Alle, die tot waren, sind lebendig. Und alle, die an ihn, die leben und an ihn glauben, dass die dann mit denen zusammen, was steht hier? In den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Also irgendwie, es muss irgendwie crazy aussehen, glaube ich, oder? So ein bisschen so. Ob das die anderen sehen werden, weiß ich nicht. Das steht ja hier nicht. Ob die, die nicht dabei sind, dann darauf gucken und sagen, Alter, was ist denn hier los? Independence Day oder sowas. UFOs. Oder ob die einfach nichts sehen. Kann ja auch sein, das passiert einfach, auf einmal macht doch so Blob und es passiert alles unsichtbar, nur für die sehen. Kann ja auch sein. Weiß ich nicht. Aber für uns, für mich, ich bin da dabei, das weiß ich, wenn das passiert, zu meiner Lebzeit. Dann werde ich da zu Jesus kommen, dann bin ich bei ihm. Das muss irgendwie total geil sein. Freue ich mich drauf. Und ab diesem Moment ist für uns, die wir zu Jesus gehören, Ewigkeit. Es passieren noch Sachen hier auf der Erde, aber die sind für uns nicht mehr so wichtig, denn wir sind bei Jesus dann direkt. Ich will es euch mal an einem Schaubild erklären, das ich gerne benutze, so eine Zeitleiste. Also stellt euch vor 2000 Jahren ist Jesus geboren worden. Da hat man sich übrigens verrechnet, das ist nicht genau im Jahre 0 gewesen, sondern wahrscheinlich im Jahre 4 vorher, vermutlich. Gibt auch andere Theorien, so ums Jahr 0 rum. Jesus wurde geboren und dann fängt dieses Gemeindeding an, habe ich ja gerade erklärt, Ekklesia, die Herausgerufenen, die zu Jesus gehören, die zum neuen Bund gehören, denen niemand mehr sagen muss, du darfst nicht, du sollst nicht, sondern die es im Herzen drin haben und die sagen, ich will Gott deinen Willen tun, ich will nichts anderes als dich lieben. Das ist die Zeit der Gemeinde. Bis dahin war die Zeit von Israel, da hat Gott gesagt, Israel ist meine große Liebe. Und sie haben ihn immer wieder enttäuscht und verlassen. Und dann hat Gott gesagt, so jetzt wende ich mich den Nationen zu, denen, die nicht zu Israel gehören. Und da rufe ich Leute raus, die zu mir gehören. Das ist die Gemeinde. Und dann wird dieser Moment der Entrückung kommen aus meiner, so wie ich es verstehe, die zweite Ankunft von Jesus. Jesus holt alle Christen, alle, die zu ihm gehören, die Gemeinde zu sich. Dich, wenn du dabei bist, wenn du dazugehörst. Wir wissen nicht ganz genau, wann das ist. Ich habe ja ganz am Anfang diesen Text gelesen. Es wird wie der Tag des Herrn, wie so ein Dieb in der Nacht kommen. Ne? Ist ja geil, wenn man wüsste. Wenn bei euch ein Einbruch wäre, wäre ja geil, wenn man wüsste, wann das wäre. So nachts um 3:30, so wie der Überfall beim Sola. Wenn man den vorher anmelden muss, wie man bei manchmal das machen muss, dann weiß ja jeder, wann der passiert und so. Ist ja langweilig. Sondern gerade, wenn man es nicht weiß und Leute überfällt, ist der Überraschungseffekt da. Und so ist es bei Jesus auch. Er kommt zu einem Moment, wo es wir nicht wissen. Und dann holt er die Christen zu sich. Und dann sind wir, das ist dieser lilane Pfeil hier, sind wir bei ihm in der Ewigkeit, im Himmel sozusagen, wenn du das willst. Und hier auf der Erde passieren ganz schreckliche Dinge in dieser Zeit. Viele Teile von der Offenbarung, falls ihr die mal gelesen habt, zurzeit lese ich gerade meinen Kindern Offenbarung vor, die haben sich das gewünscht. Da versteht man ja die Hälfte nicht. Aber was man versteht, ist, dass es eine richtig scheiß Zeit wird. Was da alles abgeht in dieser sogenannten großen Drangsal oder großen Trübsalzeit, das ist richtig kacke in der Zeit zu leben. Wirklich schlimm. Gut, dass wir bei Jesus sind in der Zeit natürlich, aber bitte für die Menschen, die hier sind. Und dann wird, so sagt die Bibel, wird es einen Zeitpunkt geben, wo Jesus mit denen, die zu ihm gehören, mit uns zusammen wiederkommen wird auf die Erde nach 7 Jahren. Das wird so eine schreckliche Zeit sein, dass Gott diese Zeit auf 7 Jahre begrenzt hat, weil es sonst nicht aushaltbar wäre für die Menschheit. Und dann, wenn wir von Endzeit sprechen, falls ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, ist Endzeit und so, eigentlich beginnt Endzeit mit Jesus schon. Wenn die Bibel davon spricht, von jetzt ist die Zeit des Endes, dann meint sie eigentlich die Zeit, wo Jesus kam. Aber so im engeren Sinne sind es eigentlich nur so diese letzten paar Jahre, ist Endzeit im engeren Sinne. Und dann beginnt eben das Millennium, das tausendjährige Reich an dieser Stelle. Gott errichtet mit uns zusammen sein Königreich auf der Erde, wo er, Jesus, der Herrscher sein wird, der König, ne? Davids Bund wird hier sich erfüllen. Dann wird er der König sein von Israel und der Welt. So könnte man das als Schaubild darstellen. Am Ende der 1000 Jahre, so heißt es in der Offenbarung, wird der Teufel, der für diese 1000 Jahre festgekettet ist, dass er nichts Böses mehr machen kann, die Menschen nicht verführen kann, am Ende dieser 1000 Jahre wird er nochmal für eine kurze Zeit losgelassen, darf nochmal Menschen überzeugen davon, dass sie nicht, ob sie nicht lieber ihm nachfolgen wollen. Er wird auch viele Menschen davon überzeugen können, die eben nicht vom Herzen wiedergeboren sind. Und dann wird Gott endgültig ihn besiegen und es wird die Ewigkeit beginnen. Ah ja, die Ewigkeit beginnen. So, jetzt ist die Frage, wenn du da davor stehst, gäbe viel zu sagen, dann sind wir ja jetzt hier an der Stelle, irgendwo hier. Also ich weiß nicht, ob wir hier sind oder da, ob Jesus morgen wiederkommt, heute Nacht, oder ob er es in 20 Jahren wiederkommt, das wissen wir nicht. Jesus sagt, seid immer bereit, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, sei immer bereit, dass ich kommen könnte. Lebe dein Leben so, dass ich heute Nacht kommen könnte. Woher wissen wir, ob Jesus vielleicht bald kommt? Ich erkläre es mal mit einem Bild. Soll ich das Bild nehmen? Ja, ich erkläre es euch schon mal. Morgen benutze ich das Bild auch nochmal. Aber ich finde es ein geiles Bild, weil Jesus es selber benutzt. Das Bild von der Geburt. Ich habe ja jetzt schon ein paar Kinder miterlebt, wie die geboren werden. Und jetzt erst vor kurzem habt ihr vielleicht meine Tochter gesehen vorher. Dann ist es so crazy, wenn man geboren wird, wie eine Frau, wenn sie auf die Geburt zusteuert, wie sie Anzeichen bemerken kann, dass es jetzt dann bald passiert. Sie weiß nicht wann, die kann nicht sagen, ja, morgen um 12 kommt mein Kind oder so. Das kann man nur mit Kaiserschnitt planen, ne? Du kannst eine Geburt normal nicht planen. Aber du kannst Anzeichen dafür finden, kannst sagen, so, oh, zieht, jetzt gibt's schon Wehen alle 5 Minuten und so. Jetzt müssen wir ins Krankenhaus, ansonsten kommt zum Taxi oder so, ne? Ist ja auch nichts. So ungefähr gibt's auch in der Bibel Sachen, wo Jesus sagt, hey, denk mal drüber nach, wenn das passiert, dann komme ich bald. Dann ist es wie so Wehen, dann weißt du, jetzt kommt's bald. Und eine der Themen ist Matthäus 24, werden die morgen früh, aber werden die anderen das auch nochmal hören. Da sagen nämlich die Jünger zu Jesus, ne? Sie saßen auf dem Ölberg zusammen, ganz am Ende. Und dann sagten sie zu ihm, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte, Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen, bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen, töten. Und meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten, viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Aber bis ins Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also jetzt können wir den Text zerpflücken und wir können es alle Einzelheiten angucken, wann Jesus kommt. Aber der wichtigste Gedanke ist, wir können nicht wissen, wann genau Jesus wiederkommt, aber wir können sozusagen die Wehen spüren, was passiert. Und da steht viel drin, ne? Leute, die euch verführen wollen, Sekten, Leute, die ihre eigene Religion basteln, 1000 verschiedene Ideen und Religionen, denen man folgen könnte, immer noch mehr, noch mehr. Das wird zunehmen zum Ende zu, dass jeder seine eigene Privatreligion aufmacht. Ging mir mal vor. Ja, wann war denn das? Naja, vor ein paar Jahren habe ich Sportfreizeit hier gemacht und dann haben wir gecampt mitten im Wald irgendwo und mussten so für 2 Tage nur von dem Zeug im Wald leben. Und da hat ein Förster uns so ein Stück im Wald gegeben und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und dann hat er erzählt, dass er, ich glaube so war es, dass er die Reinkarnation von Elia ist. Dann habe ich gesagt, hä? Und er sagt, ja, ich bin die Wiedergeburt, Reinkarnation, das ist die Wiedergeburt von Elia, ne? Und wir haben da so eine Gruppe von Erleuchteten und wir treffen uns. Und im Nachbarort ist auch so eine Gruppe von Erleuchteten, da ist die Reinkarnation von Mose, ist da einer. Und so, und da habe ich nur gedacht, so, ey, die haben nicht mehr alle, ne? Hier, es war so hier in Bad Herrenalb, irgend so ein Pupsdorf, hockt Mose und Elia und wartet nur drauf, dass das Ende kommt. Und so, es beginnen so viele kleine Religionen und super Ideen und so, ne? Und das wird zum Ende hin immer mehr kommen, dass Leute sagen, hey, so ist es, an das müsst ihr glauben oder an jenes müsst ihr glauben. Dann die Kriege. Es werden sehr viele Kriege kommen, ihr werdet von Kriegen hören und es wird Kriegsgefahr drohen. Denk mal dran, wie es gerade abgeht bei uns in Europa, ne? Mit diesen ganzen Flüchtlingsgeschichten und so. Terrorgefahr, die Angst, die da ist. Es wird immer mehr. diese Angst, die wir kriegen. Lasst euch nicht erschrecken, sagt Jesus. Es muss so kommen, das ist noch nicht das Ende. Dann wird es ein Volk gegen das andere sich erheben. Es wird Kriege geben zwischen den Völkern nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, ne? Weiß nicht, das habt ihr vielleicht aus Geschichte mal gehört. Da sind diese ganzen großen Staaten wieder zerfallen und jeder macht wieder sein eigenes Pupsland auf. Ne? Sowjetunion ist auseinandergefallen, es sind wieder 100 verschiedene kleine Völker. Jugoslawien, ne? Da wo die Deborah eine Weile gelebt hat, ist auseinandergefallen. Es sind jetzt wieder 10 Länder oder sowas. Kroatien, Herzegowina, Bosnien, Serbien und so. Es war alles mal ein Land und so. Vielleicht trennt sich irgendwann auch Baden ab von Deutschland und macht auch sein eigenes Land aufs Partnerland oder so, ne? Wer weiß. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus bald wiederkommt. Hungersnöte, Erdbeben, da könnten wir jetzt durchgehen. Es gibt Leute, die Statistiken führen über die letzten 100 Jahre oder mehr, über die seismischen, also die Erdbebenaktivitäten auf der Welt. Und die nehmen zu. Es gibt immer mehr und immer stärkere Erdbeben weltweit in den letzten Jahrzehnten. Das ist aber alles der Anfang der Geburtswehen. Und dann wird man euch verraten, verfolgen, töten, also Christenverfolgung. Es wurden noch nie so viele Christen verfolgt wie bisher. Über 100 Millionen Christen auf der Welt werden verfolgt, weil sie an Jesus glauben, getötet, eingesperrt. Leute, die vom Glauben abfallen deswegen, weil so unter Druck gesetzt werden. Falsche Propheten, Leute, die erzählen so, ich habe eine Offenbarung von Jesus und bla und blub und eine neue Idee und so, was so gar nicht in der Bibel steht. Also Sachen, die Liebe, die erkalten wird, dass Leute gefühlslos werden. Ne? Kennt ihr ja vielleicht auch, wie auch Leute gar kein Mitleid mehr haben miteinander, wenn es einem scheiße geht oder so. Dass manche kein Mitleid mehr haben und so. Und dann noch das letzte Zeichen, dass die Botschaft vom Reich Gottes in der ganzen Welt gehört wird. Überall werden Menschen, die ganze Welt, jedes Volk wird von Jesus gehört haben. Vielleicht nicht jeder einzelne Mensch, aber jedes Volk wird gehört haben von Jesus. Und dann kommt das Ende. Jetzt sind es natürlich nur so Wehenanzeichen. Man kann jetzt nicht ganz genau das abzählen, wie so eine Packliste zum Sola oder so, wo ihr abhaken. Also zack, passiert, ja klar, Hammer, ja okay, Hammer, ja Hammer. Das geht nicht. Aber wir können sehen, krass, immer noch mehr Kriege, krass, es geht dem Ende zu. Oder noch mehr Erdbeben, krass, jetzt könnte es bald kommen und so. Das ganze Paket zusammen. Wenn ihr so das Gefühl habt, in der Welt geht es mehr und mehr dem Ende zu, dann ist es ein Anzeichen. Und ich finde schon, dass die letzten Jahre eigentlich darauf hinzeigen, dass das Ende bald kommen könnte. Aber ich weiß ja nicht, ob das alles sich auch noch mehr steigern lässt. Vielleicht kann sich das alles noch mehr steigern und noch mehr steigern. Ne? Das gibt es nämlich auch bei einer Geburt, dass die Frau denkt, so habe ich es zumindest erlebt mit meiner Frau, dass sie denkt, so, scheiße, jetzt kommt's gleich, na, gleich kommt's und so, aber dann dauert's noch. Vor allem mal bei unserem Ältesten, beim Josi, den kennt ihr ja, da war das so, der hat 17 Stunden Wehen gehabt, Rebecca, und so, und jetzt kommt's bald, und dann waren sie weg. Dann hat es wieder für 6 oder 8 Stunden ausgesetzt, und mitten in der Nacht hat er dann Lust gehabt zu kommen, und dann ging es ratzefatze, ne? Ich weiß nicht, was da alles noch passieren kann. Für mich fühlt sich das so an, wenn ich so in die Welt reingucke, weltweit sehe, wie die Christenverfolgung zunimmt, wie diese Lieblosigkeit zunimmt, wie die Katastrophen zunehmen und all das, dann denke ich, wow, Jesus muss echt bald wiederkommen. Aber vielleicht kann sich ja alles noch mehr steigern und ich weiß es nur nicht, dass es sich noch mehr steigern kann. Okay. Dann sagt Jesus noch in Matthäus 24 was über Israel. Das ist ganz wichtig. Er sagt, denkt zum Vergleich mal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschen so nahe bevorsteht. Er benutzt hier ein Bild, das ist interessant. Er benutzt hier ein Bild aus den Propheten. Er sagt, der Feigenbaum, ich weiß nicht, ob ihr den Feigenbaum kennt, ich habe in meinem Garten so einen kleinen Feigenbaum, der ist so groß, ne? Noch nicht so toll, aber es gibt so riesig große, wo man leckere Feigen essen kann. Wenn ein Feigenbaum blüht und sprießt, war das in Israel das erste Anzeichen, jetzt kommt der Sommer. Dann wussten alle, geil, hey, die Feigen, die blühen gerade, jetzt kommt Sommer, ne? Und dieses Bild des Feigenbaums benutzt Jesus im Alten Testament dauernd für Israel. Er sagt, ihr seid ein scheiß Feigenbaum, ihr bringt keine Früchte, ihr steht nur rum und seht hässlich aus, aber es kommen keine Früchte. Was ist denn das? Dauernd. Die Israeliten wussten, wenn jemand vom Feigenbaum redet, sind wir gemeint. Israeliten, weil Gott benutzt uns immer, also bezeichnet uns immer als Feigenbaum. Und deswegen benutzt Jesus ganz bewusst dieses Bild. Und er sagt, wenn der Feigenbaum grün, das heißt, wenn Israel wieder auf einmal wieder blüht, wenn da wieder was geht, das ist ein Zeichen, dass der Sommer nahe ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das habt ihr vielleicht mitgekriegt aus der Geschichte, hat sich Israel gegründet. Wann war das? 1900? 47, 48 oder so, hat Israel wieder ein eigenes Land gekriegt. Heute gibt es den Staat Israel. Er wird zwar dauernd versucht von den Nachbarn drumherum, dass er wieder ausgelöscht wird, aber dass es dieses Land gibt, Israel, wo die erste große Liebe Gottes ein eigenes Land wieder hat, ist für mich zum Beispiel auch so ein deutliches Kennzeichen drauf. Hey, die letzte Runde ist eingeläutet, es könnte Jesus bald kommen. Ist so eine Idee, ich weiß es nicht 100%. Jetzt die Frage an dich. Es geht ja auch so die Frage, bist du dabei, wenn Jesus wiederkommt? Das kann ich nicht für dich entscheiden. Jesus sagt in Matthäus 24 was zu seinen Zuhörern. Er sagt, haltet euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnen. Woran erkennt man den treuen und klugen Dienern? Angenommen, der Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Also Jesus benutzt ein Bild, er sagt, wenn ich wiederkomme, dann wäre es doch geil, ich würde in einem Moment kommen und Jonathan, der würde, hey, Rambazamba für Jesus, wird sagen, oh, ich will, mein ganzes Leben soll Jesus dienen, was ich mache, soll für Gott sein. Ich will, dass Gott sich freut, wenn er kommt in dem Moment und sagt so, oh, Jonathan, aller geil, wie du lebst, wie du mir dienst, ich finde ich so cool. Das kann eine Motivation für euch sein. Jesus sagt selber, ich würde mich so freuen, wenn ich wiederkomme und dich dabei finden würde, dass du mir dienen möchtest. Das kann dich motivieren, vielleicht den Arsch hochzukriegen. Und an der Stelle, wo du vielleicht eigentlich lieber so im Chiller-Modus leben würdest, wenn du sagst, nee, komm, ich möchte Jesus dienen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte einen Professor an der Uni, der hat Jesus voll lieb gehabt. Ja, der war ein Amerikaner. Und der hatte in seinem Büro so eine Landkarte gehabt. Und ich war mal in deinem Büro und da waren lauter so Fähnchen reingesteckt an irgendwelchen besonderen Orten auf der Weltkarte. Dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, was sind das für Orte? Warst du da überall? Und so sagt er, nee, ich bin Globetrotter, ich würde am liebsten, das sind all die Orte, die ich besuchen werde. Und dann habe ich gesagt, ja, und welchen von den Orten warst du schon? Dann hat er gesagt, ich war noch an keinem einzigen von diesen Orten. Jetzt arbeite ich für Jesus, aber im Millennium werde ich die alle besuchen. Finde ich voll die geile Einstellung. Der sagt, boah, ich will die ganze Welt bereisen, aber jetzt diene ich Jesus. Ich will, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er sagt, oh, der dient mir von ganzem Herzen. Hey, wir haben nur eine ganze Ewigkeit, um auf den Osterninseln zu verbringen und Sightseeing zu machen auf Fuerteventura oder wo ihr auch hin wollt, nach Dubai oder so mal im Wolkenkratzer. Da habt ihr noch genug Zeit dazu. Könnt ihr in der Ewigkeit, gibt es noch viel schönere Orte, könnt ihr alle besuchen, Sonnenuntergänge angucken, am Strand liegen und irgendwie so Walreiten machen, eine Delfinreiten machen und also Zeug, ist voll okay. Ihr müsst das nicht alles jetzt schon machen. Jetzt, wenn dein Herz Jesus gehört, hey, dann dien ihm, gib Vollgas für Jesus und so. Es kommt so eine geile Zeit, wo ihr noch genug alles genießen könnt und angucken könnt und so. Jetzt können wir es genießen, Jesus zu dienen. Das sagt Jesus selber. Glücklich, wie glücklich ist da der Diener zu preisen, wenn er kommt und ihn bei der Arbeit findet. Der zweite Gedanke, wenn du zu Jesus gehörst, dein Herz ihm gehört, dann kann dich das motivieren, ihm treu zu sein. Jetzt wieder bei den Thessalonichern, ne? Sagt der Paulus, nachdem er das erklärt hat mit diesem Wiederkommen von Jesus mit der Entrückung, sagt er, ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Erinnert euch vorhin, im Bibeltext habt ihr gelesen, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Ihr wisst nicht, wann er kommt. Aber er sagt euch, wenn du zu Jesus gehörst, dich überrascht er nicht. Ihr seid ja Menschen des Lichts. Euer Leben wird von jedem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag, wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Also er benutzt dieses Bild vom Schlafen und Wachsein. Ne? Ihr seid vielleicht auch so Leute, die einfach die ganze Zeit pennen wollen. Ne? Irgendwie freitags bis nachts um 5 wach bleiben und dafür den ganzen Samstag durchschlafen bis irgendwann spät Nachmittag, ich weiß nicht, ob ihr so Leute seid. Aber in diesem Bild sagt Paulus, es wäre doch geil, wenn ihr wach seid, wenn ihr fit seid, ne? Wenn du in deinem Bett liegst und es kommt einer rein und will, ich weiß nicht, naja, ihr liegt hier in eurem Schlafsack und kommt einer rein und will euch anmalen oder so, ne? Macht ihr das manchmal so? Mit Edding, ich habe das gern gemacht als Teenie. Andere Leute mit Edding angemalt in der Nacht oder denen die Hand in lauwarmes Wasser reingelegt, so eine Schüssel mit lauwarmem Wasser, müsst ihr mal probieren, das ist auch cool. Dann pissen die sich manchmal in den Schlafsack, ne? Wenn man so die Hand in lauwarmem Wasser macht. Okay, das kann man nur mit jemandem machen, der pennt, oder? Wo richtig tief schläft. Wenn jemand lang wach war, bis nachts um zwei oder drei und dann schläft er gerade eine Stunde um vier und dann komm, schlägst ihm eine Schüssel mit. Wenn jemand wach ist und du stellst ihm eine Schüssel hin und sagst, leg mal deine Hand da rein, das interessiert den nicht. Oder wenn du mit deinem Edding ankommst und sagst, hey, ich will dir mal ins Gesicht malen, dann sagen die, hey, bin doch kein Hipster. Ne? Das funktioniert nicht. Deswegen, das ist die Absicht von Jesus. Er sagt, hey, wenn du weißt, dass ich bald wiederkomme, dann bleib fit, bleib wach, sei nüchtern im Kopf, denk nach, leb klug. Leb nicht einfach nur so vor dich hin. Leb dein Leben nicht einfach nur so und denk so, mal gucken, was morgen kommt, mal gucken, was ich übermorgen mache und so. Sondern leb straight, gib Vollgas, sei treu. Und da kommt's nochmal. Und ja, dann 1. Thessalonicher 4 wieder. Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Also wenn ihr an die Entrückung denkt, dann kann das euer Denken verändern. Ihr müsst nicht mehr traurig sein. Ihr könnt auch, habt eine ganz andere Sicht auf das Leben und auf den Tod. Wenn jemand stirbt, geht es euch ganz anders. Also zum Beispiel meine Mama. Meine Mama und mein Papa, die lieben sich über alles. Aber meine Mama ist sehr viel jünger als mein Papa. Und mein Papa wird vermutlich früher sterben als meine Mama. Aber meine Mama, die sagt nie, dass sie traurig ist deswegen. Sondern sagt so, ich sage es mal mit meinen Worten, das würde sie jetzt nicht sagen. Die sagt so, ist geil, er geht zu Jesus. Hammer cool, dass ich weiß, wo er hingeht und dass wir uns mal wiedersehen in der Ewigkeit. Ne? Wenn jemand nicht an Jesus glaubt, wenn er nicht zu Jesus gehört, wie traurig ist es, wenn jemand stirbt? Ich meine, es ist ja jetzt schon traurig, wenn euer Opa oder eure Oma stirbt. Aber wenn ihr wisst, dass er zu Jesus geht, euer Opa, und du auch zu Jesus gehörst und mal bei ihm sein wirst, dann werdet ihr ihn wiedersehen. Wie geil ist denn das? Hammer. Ich werde meine Verwandten, die an Jesus geglaubt haben, wiedersehen. Das verändert was in unserem Kopf. Wir können anders über das Leben nachdenken, wenn wir wissen, dass die Entrückung stattfinden wird. Oder auch, dass wir klug sind gegen Verführung. Das habe ich ja vorher vorgelesen, dass Jesus sagt, passt auf, dass niemand kommt, der euch verarscht, der euch Märchen aufbindet, der euch irgendwas erzählt, was nicht in der Bibel steht, was ich nicht so gesagt habe. Sei klug, lasst euch nicht verführen. Auch das kann dich fit machen im Kopf, wenn du weißt, Jesus kommt wieder. Ich möchte ihn gerne kennenlernen. Ich möchte wissen, wie er tickt. Ich möchte die Bibel lesen. Ich möchte verstehen, was Jesus möchte oder so. Ne? Hey, es muss mich keiner zwingen, die Bibel zu lesen. Niemand sagt zu mir, Manuel, lies mal bitte die Bibel. Wenn das jemand zu mir sagen würde, dann hätte ich gar keinen Bock drauf, Bibel zu lesen. Kennt ihr das? Wenn eure Mutter sagt, räumt mal euer Zimmer auf, dann habt ihr erst recht keinen Bock drauf, oder? Dann sagt ihr, ja, Mama, mach ich irgendwann und dann vergesst ihr es so schnell wie möglich wieder. Und deswegen, ich lese die Bibel, weil ich Jesus liebe und weil ich fit sein will, damit, wenn mir irgendjemand sagt, so, hey, ich habe die neueste Idee über Jesus und dies und das, sage ich, ja, scheiße, in meiner Bibel steht was anderes, du laberst Kack. Ne? Zeig mir das mal. Kam mal ein Jugendlicher zu mir, der hat gesagt, ey, Manu, ich muss nicht mehr, der war auch Pastorsohn, der sagt, ich muss nicht mehr in der Bibel lesen, habe jetzt gemerkt, Gott spricht direkt zu mir. Brauche ich nie wieder in der Bibel lesen. Der war so faul, der hat immer nie keinen Bock gehabt zu Bibel lesen und hat immer ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass er als Pastorensohn nie Bibel liest. Und dann hat er rausgefunden, dass Gott direkt zu ihm spricht, muss nie wieder Bibel lesen. Da habe ich gesagt zu ihm, ey, Digga, das ist einfach, du verarschst dich selber an der Stelle, ne? Wenn dann Gott direkt zu dir spricht und dann ist es vielleicht irgendeine Stimme, die du gehört hast und du weißt es nicht, ob das stimmt, wie willst du es prüfen, wenn du nicht die Bibel kennst? Ob das tatsächlich Gott war oder vielleicht bist du auch schizophren und hörst irgendwas anderes. Und dann das hat auch was mit unserer Reinheit zu tun. Doch eins wissen wir, schreibt der Johannes, der jüngste Jünger von den Zwölfen. Eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also wenn Jesus wiederkommt, hey, dann wirst du sein wie Jesus. Du kriegst den gleichen Körper wie Jesus. Ne? Jesus hatte ja nach seiner Auferstehung so einen geilen Körper, wo er durch die Wände durchgehen konnte und so sich rumbeamen konnte. War voll geil eigentlich. Und sowas kriegst du auch. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Irgendwie muss er anders aussehen, weil die Maria hat ihn nicht erkannt. Als sie nach der Auferstehung stand, davor, sie hat nicht geblickt, dass das ist. Ne? Also irgendwie wird der Körper ein bisschen anders aussehen. Endlich habe ich vielleicht auch einen Adonis-Körper dann, das wäre cool auf jeden Fall im Himmel. Also einen anderen Körper werdet ihr haben. Aber das Coole ist, sagt Johannes hier weiter, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, der hält sich von jeder Sünde fern, um so zu rein zu sein wie er. Er sagt, das kann dich motivieren. Wenn du weißt, dass Jesus wiederkommt, dann kann dich das motivieren, wirklich dich rein zu halten, sauber zu halten. Ne? Ungefähr so wie, wenn ihr wisst, wenn ihr verliebt seid und ihr wisst, dass euer Lover euch besucht zu Hause, ne? Wenn ihr ihn nur am Wochenende seht, ihr werdet auch euer Zimmer nicht zumüllen, oder? Wie peinlich wäre denn das? Stellt euch vor, der ist voll geknallt in euch und er sagt so, ey Darling, wie cool, dass du da bist. Und dann sieht euer Zimmer aus wie eine Müllhalde. Das Klo verpisst, Spiegel verspritzt und McDonalds-Zeug liegt noch im was weiß ich wo rum und so und dann muss er drüber steigen und so. Ey, super. Sagt er, hey, bin ich denn nicht mal wert, dass du dein Zimmer aufräumst? Das sagt er natürlich nicht, weil er ist ja höflich, aber irgendwie würde er das fühlen innen drin. Und das ist genau der Punkt hier. Wenn du weißt, dass Jesus wiederkommt und du ihn von ganzem Herzen liebst, dann willst du doch dann putzt du doch das scheiß Klo, damit es sauber ist. Dass wenn er kommt, dass er sich auch wohlfühlt, wenn er drauf hockt und er denkt, ich bleibe hier kleben an dem Deckel. Oder? Das ist das Bild, das der Johannes hier benutzt. Halt dich rein. Halt dich rein. Jesus kommt wieder. Wenn du verliebt bist, willst du, dass er sich freut, dass es schön ist, wenn er wiederkommt. Super. Okay. Auch hier habe ich vorher schon gesagt, deswegen schalten wir nicht in Chiller-Modus, sondern wir schalten in den Arbeitsmodus. Ne? Aufräumen, schön machen, hinrichten, dekorieren, neu tapezieren, alles super machen und so. Weil er kommt bald wieder. Ich freue mich so drauf, dass er wiederkommt. Es wird so geil. Das ist die richtige Grundhaltung. Na, wenn er wiederkommt, haben wir was. Oh. Ach, schön. Ja. Das ist das andere. Da beschreibt Jesus noch in Matthäus 24, wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sagt sich, oh, mein Herr kommt noch lang nicht und fängt an, die anderen Diener zu schlagen, während er sich selber mit Trunkenbolden schwelgt und prasst, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er würde den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind, wo es nicht gibt als lautes Jammern und Angst vor das Zittern und Beben. Also krasse Geschichte. Jesus sagt, wenn du so einer bist, wenn du ihn gar nicht lieb hast, wenn du ihn gar nicht im Herzen lieb hast, sondern das Ding mit Jesus für dich nur so ein Traditionsteil ist, so, ah ja, meine Mama ist halt christlich und meine Oma, die ist halt auch schon immer in die Gemeinde gegangen, mache ich halt auch, was soll ich denn sonst glauben, ich kenne ja nichts anderes. Ey, das ist Bullshit. Dann wirst du dein Zimmer nie sauber halten, dein Leben nie sauber halten, denn dann wirst du nicht wirklich damit rechnen, dass Jesus kommt. Du wirst nicht wirklich rechnen. Du wirst denken, ja klar, ich weiß schon, Jesus kommt irgendwann wieder, aber doch nicht so lange ich lebe. Irgendwann vielleicht, aber doch nie, solange ich lebe. Deswegen brauche ich auch nicht aufräumen. Der kommt nicht. Und dann kommt er zu einem Tag, wo du nicht denkst. Und dann steht er bei dir und sagt, wie scheiße sieht's denn hier aus? Sei rein. Sei klug. Sei hingegeben. Sei verantwortungsvoll. Es macht Jesus zu deiner Nummer eins. Und zwar nett. Weil du jetzt denkst, das gehört sich so als Christ oder so, sondern weil du ihn über alles liebst und weil die Entrückung sozusagen sowas wie, ach, wie kann man das vorstellen, so wie dein Hochzeitstag ist. So der Hochzeitstag, der war schon geil irgendwie. Es wäre cool gewesen, ich könnte das jede Woche feiern, so ein Hochzeitstag. Voll viele Gäste, geiles Buffet und mega Musik und so, es war einfach cool, Hochzeitstag. Und bei den Leuten damals, die haben sogar 7 Tage lang Hochzeit gefeiert, ne? Und die haben richtig geschmückt, der Mann hat das Haus hergebaut und hat alles schön gemacht. Und wenn er fertig war, die Braut wusste nicht ganz genau, die haben damals nicht gesagt, ja, am 24. so und so, da heiraten wir, sondern der Mann hat noch gearbeitet, alles hingerichtet und so. Und dann ist er irgendwann gekommen, auf einmal ist er da gewesen. Und deswegen mussten die Gäste, die geladen waren, manchmal auch warten. Ne? Die mussten sich darauf einrichten. Die haben schon mal ein bisschen angefangen zu feiern und so ein bisschen zu trinken und tanzen und so. Und die Braut hat sich schön gemacht, jeden Tag wieder. Und irgendwann ist er gekommen, der Bräutigam. Dann hat man schon gehört am Dorfeingang, weil alle hinter ihm hergelaufen sind. Großes Tara, yeah. Und so. Und dann hat er sie heimgeholt. Dann haben sie geheiratet und dann hat er sie heimgebracht und dann über die Schwelle getragen vielleicht oder irgend sowas. Ne? Geil, oder? Und alle haben sich bereit gehalten, die Gäste und die Braut, alle haben sich bereit gehalten, weil er kann jeden Moment kommen. Nicht so wie wir Deutschen, ne? So mit der Uhrzeit, so um 13 Uhr beginnt die Trauung und so. Und wer nicht da ist rechtzeitig, der ist zu spät und so. Dann kommt, der kriegt es nicht mehr mit. Sondern so war das damals. Sehr geil. Lassen wir mal weg. So, also. Das war eine Frage. Willst du eine Frage dazu, oder? Alles klar, klar. Es war so laut, ich habe gedacht, du willst vielleicht mir was sagen. Jetzt, das ist das, was die Bibel sagt zum Thema Entrückung. Ne? Es kommt der Moment. Das Allerwichtigste, was mir heute wichtig ist, ist, dass du eben ja, das für dich festmachst, ob du dabei sein möchtest. Wenn du noch gar keine Herzensbeziehung hast zu Jesus. So ging es mir bis, wie gesagt, bis ich 14 war. Ich weiß es noch, war am 31. Dezember, ne? an Silvester. Und war so scheiß langweilig, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und in dem Moment wurde mir klar, als ich in der Bibel gelesen habe, es wurde mir so klar, Gott hat zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, du bist nicht dabei. Ich komme wieder, du bist nicht dabei. Vielleicht ist dir das auch klar geworden jetzt gerade. Du sitzt drin und denkst so, wow, stimmt, und ich bin nicht dabei. Dann ist es der Moment, wo du dir jemand schnappen solltest, mit dem du betest. Und dann gib dein Herz Jesus und sag, Jesus, du sollst die Liebe meines Lebens sein. Ich will wie so eine Braut sein, die auf dich wartet und sich schön macht und rausschmückt und alles super will. Oder vielleicht bist du auch schon vom Herzen her, gehörst du zu Jesus, hast diesen neuen Bund in deinem Herzen. Und dann kann dich das motivieren, wirklich Vollgas zu geben für Jesus. Raus aus dem Chiller-Modus, rein in Jesus, ich will alles für dich tun, das ist so geil. Und zwar nicht, weil du musst, sondern weil du willst vom Herzen her. Das wäre meine Hoffnung für dich. Soweit mal. Habt ihr Fragen dazu? Könnt mir noch viel sagen, aber ich will euch ja nicht langweilen. Frage? Nichts. Ja. Okay, ich weiß nicht genau, wie du das verstehst. Denkst du, man kann prozentual an Jesus glauben, oder? Ja. Okay, das kann ich natürlich schlecht beurteilen, weil diese Liebesbeziehung zwischen Jesus und dir, das ist ja was ganz Individuelles, ne? Der eine ist, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Leute seht, die verliebt sind, bei den einen, da sprichst du aus allen Ohren, du siehst so voll, oh, die beiden sind verknallt, sieht da jeder. Ne? So wie die rumlaufen, immer Händchen halten und die ganze Zeit, so können die eigentlich auch mal mit anderen Leuten reden. Also bei denen sieht man gleich, dass sie verknallt sind. Und bei anderen nicht so. Manche sind eher so ein bisschen nüchtern. Ne? So, es gibt Leute, da muss ich erstmal ein halbes Jahr hingucken, dass ich weiß, dass die befreundet sind miteinander, weil die nie miteinander rumhängen oder so. Deswegen, und so ist es auch mit Jesus. Ne? Wenn du in diese Liebesbeziehung mit Gott eintrittst, dann bist du, kann das nur Gott letztlich beurteilen, wie du zu ihm stehst. Ob du wirklich diese Herzensbeziehung zu ihm hast, ob du tatsächlich ein Kind Gottes bist oder einfach nur begeistert bist von ihm, dass du nur denkst, so, ah ja, das ist cool, die Sache mit Jesus, mit Gott, aber eigentlich gar nicht vom Herzen her erneut bist. Deswegen, das habe ich vorher noch nicht gesagt, deswegen hat Gott uns ein Zeichen gegeben, den Bundeszeichen, wie der Ring, ne? Der neue Bund, in den wir eintreten mit Jesus, da gibt es ein Bundeszeichen. Und er beschreibt es als die Beschneidung des Herzens. So wie beim Abraham-Bund die Männer beschnitten wurden, so ist es die Beschneidung des Herzens. Das heißt, dass mein Herz so verändert wird, dass ich auf einmal Gottes Willen tun möchte, dass keiner mehr mir vorschreiben muss, was ich tun will, was ich tun soll, sondern ich möchte ihn, weil ich ihn von Herzen liebe. Und das greift der Paulus im Neuen Testament immer wieder auf. Er sagt, euer Herz ist beschnitten worden, wo ihr gläubig geworden seid. Und euer Herz sagt euch, ob ihr zu Gott gehört. Römer 8, Vers 16 zum Beispiel sagt er, wer vom Geist Gottes getrieben wird, der ist ein Kind Gottes. Also wenn der Geist Gottes zu deinem Herzen dich antreibt und sagt, so, wow, mach so und so und so, leb mit mir, mach ganze Sachen mit mir, sei freundlich zu dem, ah, den hast du verletzt, entschuldige dich bei dem und so. Wenn das der Geist Gottes in deinem Herzen antreibt und nicht einfach nur so ein schlechtes Gewissen, wie du es trainiert hast von deinen Eltern oder so, sondern wirklich vom Herzen her, dann bist du ein Kind Gottes und dann bist du dabei. Wenn, solange du auf dieser Begeisterungsstufe bist, nur so, ah, ist cool mit dem christlich und nicht von ganzem Herzen ein Kind Gottes bist, ich überlasse das Gott, wie er das beurteilt. Mhm. Mhm. Okay. Rückfrage an dich. Wenn du bist ein Kind deiner Eltern, ne? Wann kommt der Moment, wo sie sagen, die ist nicht mehr unsere Tochter? Wann wird der Moment kommen? Wahrscheinlich gar nicht. Das ist die Antwort. Mama, welcher Papa sagt, du bist nicht mehr meine Tochter, bist nicht mehr meine. Ah, es gibt schon Leute, die das sagen, aber eigentlich ist es unmenschlich, gegen unsere Natur, zu sagen, du bist nicht mehr mein Kind. Und Gott ist der Vater aller Väter, die es gibt. Ne? Und Gott bezeichnet sich selber auch als liebende Mutter. Niemals wird der Moment kommen, wo Gott zu einem Sohn, zu einer Tochter von ihm sagen wird, du bist nicht mehr mein Sohn, du bist nicht mehr meine Tochter. Und dafür könnt ihr viele Beispiele finden. Ne? Verlorener Sohn zum Beispiel, die Geschichte Lukas 15. Der Vater wartet die ganze Zeit, dass der zurückkommt. Der reibt sich jeden Tag die Augen. Wann kommt er wieder? Wann kommt er wieder? Weil der bleibt sein Sohn. Selbst als er sagt, ich will nicht mehr dein Sohn sein. Weil in dem Moment, wo er sagt, Papa, gib mir mein Erbe, sagt er, du bist nicht mehr mein Vater, du bist gestorben für mich. Weil Erbe kriegt man erst, wenn man gestorben ist. Er sagt in diesem Moment, du bist nicht mehr mein Vater, du bist tot für mich. Aber der Vater, der gibt ihm zwar das Erbe, aber der sagt nie, du bist nicht mehr mein Sohn, sondern der ist, für ihn ist er immer sein Sohn, bleibt er immer. Also aus meiner Sicht kommt dieser Moment nie, wo du, auch wenn du eine schlechte Phase hast und gerade nicht so lebst, wie du es eigentlich willst vom Herzen her, Gott wird nie Nein zu dir sagen. Ist das eine Antwort? Okay. Nee, die sind, also wenn ich die Bibel richtig verstehe, sind die noch nicht im Himmel, sondern die sind, das ist der Begriff, den die Bibel nimmt, das Paradies. Paradies ist sowas wie, sagen wir mal, der Warteraum bei einem Arzt. Ne? Du sagst, ich gehe zum Doktor und eigentlich bist du schon beim Doktor, aber du hockst ja nur in seinem Wartezimmer. Du bist noch nicht richtig bei ihm drin, sondern so im Wartezimmer. Das kann auch schön sein, da gibt es auch vielleicht so einen Kinderspielbereich, vielleicht den Kaffeeautomat drin, wäre cool für mich, oder halt irgendwas anderes. Das ist okay. Aber das ist nun nicht der Arzt. Du bist nur in seinem Wartezimmer und wartest drauf, dass du wirklich zu ihm gehen kannst. Und so ist es mit den Leuten, die jetzt gestorben sind und Jesus geglaubt haben. Die sind im Paradies. Da ist auch schön und so. Das ist aber nur der Wartesaal, sozusagen. Ist das eine Antwort? Okay. Ich weiß es nicht, weil irgendwie ist es von diesem Beispiel mit dem Wartesaal und Arzt ist ja scheiße, wenn man warten muss so lange, gell? Ist auch blöd. Das weiß ich nicht, ob die schon außerhalb von der Zeit sind. Also was ich den Eindruck habe in der Bibel ist, wenn das Ende der Welt kommt, dann wird die Zeit auch aufhören. Dann gibt es keine Zeit mehr. Also in dem Sinne, dass du sagst, ah, das war vorher und jetzt und nachher, sondern dann ist einfach immer einfach. Dann bin ich einfach, ohne dass ich von vorher oder nachher. Aber ob die Leute, die jetzt im Warteraum sind, sozusagen die Zeit empfinden, die sie dort verbringen. Vielleicht ist tatsächlich so, dass sie einfach auch nur sind da und dann, wenn sie auferweckt werden und dann in den Himmel kommen, dass es für sie nur so wie ein Moment war. Kann sein. Aber ich weiß es nicht, weil die Bibel sagt darüber eigentlich nichts. Das ist nur Spekulation. Aber ich glaube, es ist schon ganz schön da, habe ich den Eindruck so. Also da gibt es ein paar Beispiele in der Bibel auch, die darüber sprechen. Ein Beispiel über den reichen Mann und den armen Lazarus, falls ihr diese Geschichte mal gelesen habt. Da wird der arme Lazarus beschrieben, wie er in diesem Wartebereich ist. So, aber nur so in ein paar Stichworten. Daraus kann man nur entnehmen, dass es schön ist da. Aber sonst wird nichts beschrieben. Also eine Kinderspielecke gibt es bestimmt. Noch eine Frage? Ob jeder Mensch von Jesus was mitkriegt, meinst du? Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich kann nur tippen. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann von Jesus was mitbekommt. Aber natürlich nicht jeder Mensch hier auf der Erde. Es gibt sowas wie ein Eindruck von Gott, den jeder Mensch haben kann. Das beschreibt Paulus in Römer Kapitel 1. Er sagt, wenn jeder Mensch, wenn er wirklich in die Natur reingucken würde, wie geil alles ist, dann würde er wissen, dass es einen Gott gibt. Aber dann weiß er noch nichts natürlich mit Rettung und Verlorensein und Sünde und Jesus und Vergebung. Ne? Das wird nicht jeder Mensch auf der Erde erleben, diesen Moment, dass er weiß, wie er ewiges Heil bekommen kann. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, wird Gott jeden Menschen vielleicht das irgendwann mal anbieten. Vielleicht erst im jenseitigen Leben. Kann ich nicht genau sagen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Gott jeden Menschen über jeden Menschen gerecht beurteilen wird. Er wird nicht von den Menschen was verlangen, was sie nicht bereit waren, also was sie nicht geben konnten. Also er wird nicht jemand aus dem irgendwie so ein Aborigine von Australien, der noch nie was von Jesus gehört hat, den wird er nicht nach dem gleichen Maßstab beurteilen wie jemand von euch, der quasi alles weiß über Jesus und über den Weg zu Gott, aber trotzdem auch gesagt hat, nee, will ich nicht. Der wird nach einem anderen Maßstab beurteilt werden von Gott im Gericht. So habe ich den Eindruck, wenn ich die Bibel lese. Aber ich muss auch ein bisschen spekulieren, weil so ganz genau steht es nicht in der Bibel. Ich hatte gedacht, dass die Frage kommt noch. Babys finde ich noch schwieriger, weil da sagt die Bibel gar nichts darüber. Ne? Also was Babys ist sehr schwierig, weil eigentlich wird jeder Mensch in Sünden geboren. Ne? Das vererbt sich von Eltern auf Kindern. Und inwiefern das sich auswirkt, auch in dem Leben von einem kleinen Säugling, der gerade gestorben ist, gleich, darüber schweigt die Bibel einfach. Sie schweigt einfach darüber. Vielleicht beurteilt Gott so und sagt, der ist zwar in Sünden geboren, konnte aber nichts selber dafür, hat nie welche selber gemacht. Ich gucke mir es an, wie wenn es nie passiert wäre. Ich weiß es nicht, weil die Bibel sagt einfach nichts darüber. Ich lasse es einfach mal so stehen. Hast du noch eine Frage oder willst du einfach sagen, dass du aufhören willst? Okay, noch eine Frage? Fertig. Okay, dann bete ich noch zum Schluss. Jesus, danke, dass ich zu dir gehören darf. Es war voll das Geschenk damals, als du zu meinem Herzen gesprochen hast und ich wusste, dass das stimmt, dass du wiederkommst und dass ich dabei sein will, wenn du wiederkommst. Und ich wünsche mir das für alle, die hier sitzen, Herr, dass wir wirklich von ganzem Herzen ja, dir nachfolgen wollen, dass wir dich lieben über alles, dass unser Herz verändert wird von dir, dass keiner mehr sagen muss, tu dies, tu das, sondern wir es wollen von ganzem Herzen. Es wollen. Jesus, du sollst die Liebe unseres Lebens sein, wofür wir bereit sind, alles aufzugeben. Hauptsache, du bist da. Und ich freue mich, wenn du wiederkommst, Jesus. Und ich bitte dich darum, komm bald, Herr. Ich wünsche mir so sehr, dass du morgen kommst, dass das hier die Erde aufhören kann und dass ich bei dir sein kann, wo alles so viel schöner ist, so viel herrlicher, so viel wunderbarer, so viel köstlicher, so viel reiner. Ich wünsche mir das und ich bitte dich, dass du die Sachen wegnimmst aus meinem Leben, die das verhindern. Sachen, die mich zumüllen, die mir die Freude dran nehmen wollen an der Ewigkeit. Oder auch hier die Leute, die hier sitzen, Jesus. Du kennst ihr Leben, mit was sie sich innerlich beschäftigen oder auch äußerlich, ob sie es davon abhält, wirklich dich über alles zu lieben oder ob sie es zu dir hintreibt, Herr. Reinige uns innerlich. Dass wir dich von ganzem Herzen lieben können, Jesus. Danke nochmal, dass du einfach diese Möglichkeit geschaffen hast, dass dieses Leben nicht nach 70, 80 Jahren vorbei ist, sondern dass eine ganze Ewigkeit auf uns wartet, wo alles gigantisch geil wird. Vielen, vielen Dank. Amen.